Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt, egal ob du es auf YouTube schaust oder ob du die Audio anhörst. Schön, dass du eingeschaltet hast in eine neue Folge. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch heute wieder einen Gast, beziehungsweise sind wir zu Gast bei Ihnen, Professor Hempelmann. Freut mich sehr, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, auf unserem Kanal zu sein.
Sehr gerne. Hallo.
Hallo. Wir haben ja schon das Vergnügen gehabt, dass Sie mit meinem Kollegen Simon gesprochen haben, über Postmoderne zum Beispiel. Mhm. Ich habe heute eine Frage mitgebracht, die vielleicht die Postmoderne betrifft oder auch die postmoderne Zeit. Und zwar die Frage nach unserer Kreuzes- und Sühneopfertheologie und warum da so viele Menschen heute ein Problem mit haben. Und ich würde Ihnen zu Anfang eine polemische Darstellung des Evangeliums liefern, die ich mal online gehört habe. Und die ging folgendermaßen. Das Evangelium ist folgendes. Gott kommt selber auf die Erde, tötet sich dann selber, um die Menschen vor sich selbst zu retten. Und das war quasi ein Versuch einer satirischen Darstellung des Evangeliums, wo großes Missverständnis oder Unverständnis auch aufgekommen ist. Also das ist doch total widersprüchlich. Oder das ist doch, manche sagen sogar, es ist total pervers. Ja? Ein Gott, der von Menschen alles Mögliche erwartet, sich dann seinen eigenen Sohn dann tötet oder sich selbst auch irgendwie tötet, weil Jesus ja irgendwie Gott ist, nur um die Menschen davor zu bewahren, dass er sie nicht straft. Das erscheint für einige Menschen nicht ganz logisch durchschaubar. Würden Sie sagen, die Sühneopfertheologie ist eine logische Theologie oder hat dieser Vorwurf recht, dass es vielleicht bei näherem Nachdenken leichte Mängel aufweist?
Ja, wie so oft, meistens muss man differenzieren. Und ich finde eine Sache in dieser polemischen Wiedergabe vollkommen richtig, nämlich, dass Gott sich selber einsetzt, dass er sich selber einbringt zum Heil der Menschen. Also das würde ich gern mal als Kern des Evangeliums bewahren. Und das ist im Grunde das, was wir festhalten dürfen. Auch, dass Gott kommt, dass es kein philosophischer Gott ist, wie wir in der Antike haben, bei Epikur, bei Aristoteles, der unbewegte Beweger, sondern unser Gott ist der Gott von Lukas 15. Das ist der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft, seiner Würde nicht achtend, der sich absolut einsetzt. Und richtig an der Sache ist, ich glaube, bei Kritik ist immer wichtig zu sichern, was ist richtig. Richtig an der Sache ist, dass man etwas einbringen muss, um jemand anders zu helfen. Dass man sich einbringen muss, um andere Menschen womöglich zu retten. Und auch Gott bringt sich sein Leben ein, um den Menschen zu retten. Hier könnte man dann direkt auf einen der berühmtesten Sühnetheologen des Mittelalters oder überhaupt der Philosophiegeschichte verweisen, Anselm von Canterbury, der sagt, weißt du nicht, wie schwer die Sünde wiegt? Das heißt, Gott muss sich engagieren, um den Menschen aus dem Mist herauszuziehen. Das Böse ist eine Macht, eine Kraft. Die Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind, ist bestimmt durch das Vorzeichen des Bösen. Ja. Und dieses Böse gibt uns nicht einfach frei. Also all das kauft man natürlich mit ein, wenn man sich auf die biblische Wirklichkeitsschau einlässt. Unter uns gesagt, die halte ich für absolut genial, aktuell und überzeugend. Und ich halte überhaupt nichts von diesen Oberflächlichkeiten, die eben nur an den Fortschritt und das Gute im Menschen glauben. Also das ist die Rahmensetzung. Der Mensch ist in der Philosophie finde ich davon viel, viel mehr als in protestantischen, neuprotestantischen Theologien. Der Mensch ist verloren. Er kommt nicht zurecht. Und jetzt kommt Gott und setzt sich ein. Und er kann nicht einfach mit einem Fingerschnipsen sagen, das Problem ist jetzt gleich vorbei und du bist gerettet. Sondern er muss in diese Welt selbst hinein. Im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, in dem berühmten Christushymnus heißt es, dass Gott sich im Sohn entäußerte, entleerte. Ein Mensch wurde wie wir, sich hineingibt in diese unheilvolle Wirklichkeit. Bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das zeigt das nicht mehr überbietbare Engagement Gottes. Und das ist absolut richtig, das ist neutestamentlich, das würde ich sehr gerne unterstreichen.
Die Sühnetheologie und damit auch die Kreuzestheologie ist ja eine Sache, die schon auf starken Widerspruch stößt, weil es oft nicht verstanden wird, warum es dieser Weg sein musste. Das heißt, Sie haben es gesagt, für Sie ist das absolut schlüssig und aktuell. Mhm. Viele Menschen werfen ja dieser Theologie vor, dass da ein Gottesbild enthalten ist, das eher kulturell geprägt ist. Ein Gott, der eben strafen muss. Ein Gott, der nicht einfach vergeben kann. Eine ganz starke, ja auch Bluttheologie, wo Blut eine große Bedeutung spielt. Sie haben jetzt aber eben gesagt, es ist eine aktuelle Theologie, eine, damit auch eine zeitlose Theologie. Würden Sie also sagen, diese Theologie ist frei von einer kulturellen Prägung? Oder ist auch die Interpretation der Bibel von dem Kreuz kulturell geprägt?
Vielleicht stellen wir diese sehr grundsätzliche hermeneutische Frage noch einmal zurück. Die betrifft ja das Wesen von Theologie insgesamt. Und gehen noch mal auf die drei Fragen, die Sie vorher angesprochen haben, gerne, ein. Also warum dieser Weg? Weil es keine andere Möglichkeit gab, um den Menschen zu retten. Das ist eine ganz einfache Antwort. Es geht nicht um einen Gott, der strafen muss. Also hier ist ein erstes Missverständnis. Man muss jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, was heißt jetzt Gericht? Nach neutestamentlicher und alttestamentlicher Auffassung ist Gericht jetzt nicht eine Veranstaltung, bei der zornige Gott sagt, jetzt gebe ich es euch aber, sondern die womöglich gegebene ewige Gottesferne des Menschen ist Resultat einer freien Wahl, ist Resultat einer Wirklichkeit, die ich selber geschaffen habe. Und wenn ich das so flapsig ausdrücken darf, der Sohn Gottes, der die Menschheit retten will, steht jetzt vor der Frage, wie hole ich die Menschen denn jetzt letzten Endes aus diesem Unheilszusammenhang heraus? Ja? Und damit ist auch klar, warum Gott nicht einfach vergeben kann. Das war die protestantische Theologie, die liberale Theologie des 19. und teilweise 20. Jahrhunderts, die sagt, Vergebung ist doch kein Problem. Nochmal, Anselm, weißt du nicht, wie schwer die Sünde wiegt? Weißt du nicht, wie unheilvoll unsere Wirklichkeit ist? Und es ist eine absolute Unterschätzung der Qualität unserer Wirklichkeit und eben von daher eben auch eine Unterschätzung dessen, was am Kreuz, in dem Weg Jesu, der im Kreuz gipfelt oder seinen Tiefpunkt hat, was da passiert, wenn ich sage, Gott hätte doch einfach vergeben können. Ja, wir erleben das politisch in den Vergebungsprozessen in Südafrika. Das war vielleicht schon ein bisschen jetzt auch vor der Zeit Ihrer politischen Aufmerksamkeit, aber die Apartheidspolitik, die unglaublichen Verletzungen. Oder wenn wir an Israel gerade denken, den Streit zwischen Palästinensern und Israelis, dass das, was einen wirklich bewegen muss, ist ja das Unrecht, das von beiden Seiten passiert ist. Und der Hass und die Ablehnung, die da passiert. Und wenn man da jetzt hingehen würde und sagen würde, vergebt einander doch, dann ist alles gut. Dann würde das nur zeigen, man hat nicht kapiert, welche destruktiven Kräfte hier am Werk sind. Damit haben wir es zu tun. Nochmal, wir kaufen mit der Bibel eine unglaublich aktuelle, tiefe und profilierte Ontologie. Ein Wirklichkeitsverständnis. Wenn man das nicht übernimmt, wenn man sich auf die Oberflächlichkeiten einer modernen, allein ethischen Philosophie und Theologie einlässt, dann wird man der Kreuztheologie nicht gerecht.
Verstehe ich es also richtig, dass Sie sagen würden, der Grund, warum die Sühne- und Kreuzestheologie abgelehnt wird, ist ein mangelndes Verständnis auch vom Bösen?
Ja, selbstverständlich. Ja. Und wenn Sie jetzt aber zum Beispiel moderne jüdische Religionsphilosophen ansehen, also ich denke etwa an Immanuel Levinas oder Gabriel Marcel, die von der Shoah her denken, also dem Untergang des europäischen Judentums durch den Vernichtungswillen der Nazis, die wissen etwas davon. Und da kommt diese Dimension auch philosophisch in einer ganz anderen Weise zur Geltung. Ich wünschte, manche meiner Kollegen würden dort mehr lernen und profitieren. Von der Philosophie für die Theologie profitieren.
Ja. Und woran glauben Sie, liegt das, dass wir das Böse heute so unterbewerten? Ich meine, wir sehen ja, oder wir haben ja einen Zugang zu weltweitem Bösen, wie ja noch nie zuvor in der Geschichte.
Ja. Es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die aufwachen, dann aber in Resignation versinken. Und ich darf an einer Stelle nochmal zurückkommen auf das Stichwort Postmoderne. Die Einwände, die wir haben, gehen eher nicht von postmodernen Philosophen aus. Ich habe Ihnen gerade zwei genannt. Hm. Sondern das ist eine moderne Strömung. Und diese moderne Strömung ist bestimmt, jetzt rede ich natürlich sehr pauschal, im Wesentlichen bestimmt durch einen Aufklärungsoptimismus, durch ein optimistisches Menschenbild. Immanuel Kant kann zwar sagen, es gibt das radikal Böse, aber er hat es jetzt nicht in diesem biblisch vertieften Sinne gemeint. Hm. Sondern es geht im Grunde darum, dass der Mensch sich selbst bestimmen kann, sich selber bessern kann und die Dinge im Grunde auch gut machen kann. Und da meine ich, wenn man vom Alten und Neuen Testament herkommt, kann man da zu einer realistischeren Einschätzung kommen. Und wir haben im 18., 19. und 20. Jahrhundert die Dominanz eines solchen modernen, in Anführungsstrichen, fortschrittlichen Welt, Geschichts- und Menschenbildes. Und ich glaube, dass sehr vielen Menschen dämmert, dass das sehr unnüchtern ist. Hm. Also das ist mindestens mal ein Grund. Der zweite Grund für die Ablehnung, also den haben wir schon bei Immanuel Kant auch begründet in seinem Menschenbild. Immanuel Kant sagt, es gehört zur Sittlichkeit, sich in seiner Schuld nicht vertreten lassen zu können. Das heißt, sein Einwand gegen die Sühnetheologie, den finde ich hochinteressant, heißt, es kann keine Stellvertretung im Hinblick auf Schuld geben. Das ist aber eine Setzung. Ja? Da darf man natürlich auch zurückfragen und sagen, warum denn eigentlich nicht? Ja. Und von welchen Voraussetzungen gehst du jetzt hier eigentlich aus? Wie denkst du den Menschen als absolutes, in sich geschlossenes, individuelles Wesen, das sittliches Subjekt ist, oder denkst du ihn eben zum Beispiel auch in einem Konnex von Menschen, bestimmt durch Relationalität, bestimmt durch die Umstände, im Wissen darum, dass der Mensch eben im Regelfall faktisch nicht Subjekt seiner selbst ist. Ja? Hm. Also da darf ich mich dann auf Nietzsche und Freud beziehen, ja, als sie die in dem Zusammenhang über jeden Verdacht erhaben sind. Hm. Ja? Und wenn ich also diese Voraussetzung nicht teile, dann muss ich auch diesen zentralen Einwand von Kant nicht teilen. Vielleicht ein letzter Punkt. Ich glaube, Sie haben ja auch von der kulturellen Bedingtheit gesprochen. Hm. Es gibt ein Problem von Anselm von Canterbury, der als der Hauptvertreter der Sühnetheologie gilt. Und das ist eben, dass er Anleihen macht bei dem mittelalterlichen Lehnswesen. Oh. Und viele Leute sagen dann, aber das ist doch nicht mehr aktuell. Und das ist natürlich eine Gestalt, der müssen wir nicht folgen. Aber die Kerngedanken bei Anselm, dass Anselm sagt in seinem berühmten Buch, ich hoffe, ich referiere jetzt nicht zu lange, Cur Deus Homo, warum musste Gott Mensch werden, indem er diese sogenannte Satisfaktionslehre entfaltet, lautet ja, wenn jemand an einem anderen schuldig wird, dann ist die Frage, wie beseitige ich diese Schuld? Diese Frage ist absolut legitim und berechtigt. Und dann kann jemand sich noch so korrekt verhalten in seinem ganzen weiteren Leben. Er tut ja dann im Grunde, und das ist jetzt dieses Lehenswesen, selbst wenn der Knecht sein ganzes Leben noch gehorsam ist und Leistung bringt, bringt er ja eigentlich nur das, was er zu bringen hätte. Hm. Also er kann die Schuld damit nicht gut machen, so die Argumentation von Anselm. Und deshalb, wenn die Schuld beseitigt werden soll, besteht gar keine andere Möglichkeit, als dass der Lehnsherr, Gott selber, sagt, okay, ich greife jetzt auf mein eigenes Konto zu und gebe dir Lebensmöglichkeiten, um dich freizukaufen. Das ist das Bild. Aber die Sühnetheologie hängt nicht an dieser mittelalterlichen Einkleidung.
Sie haben jetzt eben schon einen sehr interessanten Kontrast genannt, den ich gerne aufwerfen würde, weil ich glaube, dass der in der aktuellen Theologie auch vorherrscht. Der Lebenswandel dieses Schuldigen quasi,
yeah,
und gleichzeitig dann die Rechtsfrage, ja, wie viel Schuld habe ich und wie kann ich sie begleichen?
Ja. Yeah.
Meine Beobachtung ist, dass heute weggegangen wird, auch in moderner, liberaler Theologie, von der Schuldfrage. Also das Menschenbild beinhaltet ja, ich bin nicht per se irgendwie schuldig oder ich habe nicht per se eine Erbsünde oder so etwas, sondern eben mein Handeln, vielleicht auch mein ökonomisches Handeln, mein politisches Handeln, bestimmt sehr stark heutzutage einen theologischen Diskurs. Und an diesen Dingen wird meiner Beobachtung nach ganz, ganz viel die Schuldfrage geklärt. Weil das Interessante ist ja, wir haben heute immer noch Feind- und Freundbilder. Es ist ja nicht so, dass man sagt, alle Menschen gut. Und gerade in den aktuellen Konflikten, die Sie angesprochen haben, merkt man das ja, auch in den politischen Konflikten im Nahost. Es gibt Freund- und Feindbilder, aber die Schuldfrage wird sehr stark festgemacht an der Handlung und an politischen Überzeugungen und an einem sittlichen Verhalten.
Ja.
Ist das ein Kontrast zur Sühne- und Kreuzestheologie, dass man sagt, wir müssen die Ethik wieder in das Zentrum stellen? Oder ist es eigentlich eine Ergänzung?
Ich sehe da recht verstanden gar keinen Gegensatz. Also wenn Sie jetzt mal an den Mainstream überhaupt denken, der uns seit 20, 25 Jahren im Westen sehr, sehr stark bewegt, die Ökologiebewegung.
Mhm.
Das ist reinstes Denken in den Kategorien von Verursachung und Schuld.
Hm.
Ja, also der Generation, meiner Generation wird gesagt, hinterlasst ihr uns eine Lebenswelt der Erde oder seid ihr nicht vielmehr durch euren Ressourcenverbrauch schuld daran, dass wir eigentlich gar keine Lust mehr haben, Kinder zu bekommen? Oder von den Drittweltländern kommt auf uns die Frage zu, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, uns selbst zu entfalten, nachdem ihr diese Erde schon so aufgeheizt habt?
Mhm.
Und da werden ja sogar apokalyptische Szenarien entfaltet, ja, inklusive Gericht, es wird immer heißer, ja, also die Bilder liegen ja geradezu nahe.
Mhm.
Und uns holt jetzt der Fluch der bösen Tat eines überzogenen Ressourcenverbrauchs ein und die Frage ist, ob der Planet das verkraftet. Ich nehme jetzt gar nicht in der Sache Stellung. Ich will nur sagen, das sind apokalyptische Kategorien. Das sind Kategorien von Ursache und Schuld, Verschuldung. Ja? Und auch die Frage nach der Rettung in diesem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig. Die Ethisierung passiert in dem Moment, und da kann man dann natürlich schon wieder kritische Fragen stellen, wo in Kategorien eines modernen Menschenbildes gedacht wird. Und man sich gar nicht anders den Menschen vorstellen kann als ein der schuldfähiges Subjekt. Also wenn ich einen Zustand habe, muss es immer einen Verursacher geben. Es war schon Nietzsche, der gegenüber Descartes die philosophische Frage gestellt hat, spielt da eventuell die abendländische Grammatik, wie wir sie im Griechischen, Lateinischen vor uns liegen haben, die unser Denken bis in den Kern prägt, spielte da womöglich eine Rolle, dass man zu jedem Zustand im Grunde auch eine Verursachung denken muss und jemand, der verursacht, zu jedem Objekt ein Subjekt.
Hm.
Und es scheint mir ja auch der Fall zu sein. Eine Konsequenz ist, dass sehr viele Menschen, die sich mit diesem Thema zum Beispiel beschäftigen, nur noch vom menschengemachten Klimawandel reden. Ja, er muss eine Ursache haben, er muss einen Verursacher haben und das ist selbstverständlich der Mensch. Ja. Andere Faktoren werden dann auch ausgeblendet. Ich will gar nichts verharmlosen. Wir gehen auf sehr, sehr schwierige Zeiten zu. Aber ich will sagen, dadurch kommt natürlich auch ein ungeheurer ethischer Druck auf uns zu. Also dürfen wir noch SUVs fahren oder sind wir dann im Grunde verantwortlich dafür, wenn Menschen morgen keine lebbare Erde mehr vor uns haben? Also da entsteht ja ein ungeheurer Leistungsdruck. Und diese Form von Ethisierung halte ich philosophisch, theologisch, soziologisch für absolut katastrophal.
Mhm.
Ja, auch theologisch. Wir müssten ja als Christen eigentlich überlegen, was ist unser spezifisch christlicher Beitrag in dieser Debatte und wie können wir es schaffen, dass wir nun nicht nur grüne Positionen wiederholen. Aber jetzt ist das schon der Bereich der Politik.
Mein interessanter Faktor, den Sie jetzt ausgeführt haben, an dieser Stelle für mich ist, wir sind also schon eine Gesellschaft, die das Konzept von Schuld und von Ursache und Wirkung versteht. Das heißt, diesen Aspekt der Sündentheologie, den haben wir ja eigentlich noch verinnerlicht als Gesellschaft. Nur was ich in der Theologie dann sehe, ist im Prinzip ein anderes Gerechtigkeitsempfinden, wie es zum Beispiel das Evangelium von Jesus Christus darlegt. Also nehmen wir den Schächer am Kreuz.
Ja.
Die Bibel sagt, der Schächer am Kreuz konnte sich zu Jesus Christus wenden, obwohl er vielleicht, wir wissen es ja nicht, aber vielleicht sein ganzes Leben weggeworfen hat.
Yeah.
Vielleicht viele unrechte Taten getan hat. Und trotzdem kommt am Ende dieser Zuspruch von Jesus Christus an diesen Mann, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, was vermutlich ein Zuspruch auch ist von, da wird ihm eine Gerechtigkeit zuteil und da wird eine Schuld genommen von ihm.
Mm-hmm.
Was ich sehe, ist, dass der moderne Mensch hier sagen würde, das ist nicht möglich, das ist ungerecht, denn dieser Mensch hat sich unethisch verhalten. Und dieser Mensch, natürlich kann das nicht wieder gut machen, aber ihm jetzt eine Gerechtigkeit zuzuschreiben, die jemand zum Beispiel, der sich sehr gewissenhaft verhalten hat sein ganzes Leben über und dann, um es jetzt sehr polemisch auszudrücken, nur die falsche Religion geglaubt hat oder nicht verstanden hat, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dieser wird dann plötzlich ungerecht gesprochen. Wie können wir es in der modernen Welt schaffen, diesen Konflikt zu erklären?
Ja. Also dazu fällt mir jetzt mehreres ein. Dieser Schächer am Kreuz, theologisch gesehen, haben wir es dominant mit einem Heilsuniversalismus zu tun. Also da wird das nicht nur dem zugesprochen, dass er im Paradies ist, sondern es wird ja im Grunde gesagt, das Kreuz muss man so verstehen, dass Gott alles in Ordnung gebracht hat. Und also von daher sind also auch Bekehrungsaufrufe und Missionen, das kann man im Grunde, das darf man machen, ja. Aber das kann man eigentlich in der Pfeife rauchen. Denn angefangen von der Theologie Karl Barths, der gesagt hat, es sind im Grunde alle Christen, nur ein Teil der Menschen weiß es noch nicht. Ja? Späte Barth. Und dieser Heilsuniversalismus, dass man im Grunde ja auch im Hinblick auf die Religion sagt, es gibt halt verschiedene Wege zu dem einen Heil und zu dem einen Vater, der ist ja universal da. Also das muss man der Gerechtigkeit halber mindestens im Blick auf die protestantische und große Teile der katholischen Theologie sagen. Wenn Sie jetzt von unserer Zeit sprechen, diesen Eindruck habe ich auch. Wir haben vor allen Dingen im Bereich der Politik, da können wir das am besten greifen, eine Werkgerechtigkeit, die tödlich ist, die zum Beispiel dazu führt, dass ich mir 10-mal überlege, ob ich irgendeinen Fehler wirklich offen ausspreche, weil ich damit nämlich erledigt bin. Und in diesem Zusammenhang wäre tatsächlich das Evangelium nochmal in besonderer Weise zur Geltung zu bringen. Das, was Kant verweigert hat, ist geradezu der Clou des Evangeliums. Dass nämlich die Person und die Schuld auseinandergenommen werden können. Kein geringerer als Hannah Arendt, die wir alle von ihren Aussagen über das radikal Böse und so weiter kennen, sagt, das ist die Pointe im Evangelium von Jesus von Nazareth. In ihrem Hauptwerk macht sie das sehr, sehr schön deutlich, dass Jesus sagt, es besteht die Möglichkeit, sich von der Schuld, die mich ja in meiner Identität fesselt, die meine Identität ausmacht, zu befreien. Da ist das Evangelium, ist, dass mir jemand zusagt, du bist jemand anderer als das, wozu du dich selber durch deine Taten gemacht hast. Wenn man sich das verdeutlicht, was da für eine Sprengkraft auch sozial im Zusammenleben der Menschen drinsteckt, das ist ungeheuer. Ja?
Ja.
Und Hannah Arendt darf man als jüdische Zeugung hier auch gerne bemühen.
Das heißt, dieses Gerechtigkeitsempfinden aufgrund von Werken, ich meine, junge Leute können viel anfangen, zum Beispiel mit den Begriffen Cancel Culture, ein Phänomen, das Sie eben schon angeschnitten haben. Ich muss also aufpassen, dass ich mich nicht einmal verfehle. Mhm. Es kann eine Verfehlung reichen heutzutage und ich bin aus dem öffentlichen Diskurs rausgeschmissen.
Richtig.
Da gebe ich Ihnen recht, das zeugt von einer sehr starken Werkgerechtigkeit. Die Frage für mich wäre jetzt, aber warum kommen dann protestantische Theologen darauf, diese Werkgerechtigkeit wieder in ihre Theologie zu bringen, wenn doch der Protestantismus eigentlich so dafür einstand, die Gnadentheologie hochzuhalten?
Ja, aber das tun wir ja schon lange nicht mehr. Also ich glaube, jetzt passen die beiden Stränge des Gesprächs zusammen. In dem Moment, wo die Heilsfrage ja in einer sehr pauschalen und oberflächlichen Weise geklärt ist, es ist ja eigentlich alles in Ordnung. Was bleibt denn dann noch übrig für den Bereich der Theologie? Doch nur noch die Ethik. Ja? Das heißt, wir sind dann diejenigen, die den Leuten zu sagen haben, wie sie sich jetzt zu verhalten haben. Ja, und das können Sie in jedem EKD-Newsletter, der regelmäßig erscheint, im Grunde nachlesen. Das ist ein Großteil, ich weiß, dass das jetzt sehr polemisch klingt, aber ich glaube, das kann man also im Detail nachweisen. Das macht einen Großteil auch der öffentlichen Wirkung des Protestantismus aus, dass wir uns immer noch, trotz allem Versagen, auch in den beiden großen Kirchen, dass wir uns immer noch als moralische Lehrmeister der Nation verstehen. Und das Dogmatische darf ja zurücktreten, weil es kein Gegenstand mehr ist.
Ja. Würden Sie sagen, es gibt Anzeichen, Sie haben vorher auch unterschieden zwischen der Theologie und der Philosophie ein Stück weit. Würden Sie sagen, es gibt Anzeichen in zeitgenössischer Philosophie, die vielleicht dieses Zurückholen dieser vielleicht eher metaphysischen Aspekte der Theologie begünstigt? Gibt es vielleicht Anzeichen in unserer aktuellen denkerischen Zeit, dass das vielleicht von außen wiedergegeben wird, dass die Kirchen sich damit beschäftigen müssen?
Ja. Jetzt müssten wir darüber reden, was Sie mit Metaphysik meinen in dem Zusammenhang.
Ich würde es anders ausdrücken. Nehmen wir die Kreuzes- und Sühnetheologie zum Beispiel in der Ewigkeitshoffnung. Eine Frage, die heute viele Menschen sagen würden, das ist irrelevant.
Ja.
Was zählt, das ist hier und jetzt. Was dann nach dem Tod kommt, das habe ich nicht in der Hand, das weiß ich auch nicht. Das ist für mich eine metaphysische, transzendente Frage. Eine Ewigkeitsvertröstung, würden ja manche sagen, die uns eher davon wegführt, hier ethisch zu handeln.
Ja.
So werfen es ja manche auch konservativen Christen vor. Wir sind Ewigkeitsfanatiker und verdrängen damit das Hier und Jetzt. Sehen Sie Anzeichen, dass vielleicht die guten Aspekte dieser Metaphysik, auch des Transzendentalen, des Nachdenkens wieder über das Wesen und die Person Gottes zurückkommt?
Es gibt Philosophen und philosophische Traditionen, die ein vergessenes Erbe des christlichen Glaubens, also ein von einem Kulturprotestantismus auch vergessenes Erbe, aufnehmen. Was die Sache jetzt etwas kompliziert macht, und da müssen Sie mir vielleicht auch helfen, um das zu verdeutlichen, ist, dass das gerade nicht unter dem Gesichtspunkt der Metaphysik passiert. Also deshalb habe ich gefragt, was ist damit gemeint? Wenn Sie jetzt meinen, Metaphysik heißt für mich Jenseitshoffnung, also das Leben geht auch nach dem Tod weiter. Okay, aber Metaphysik heißt ja normalerweise wir denken an Martin Heidegger, der vom Ende der Metaphysik gesprochen hat, und damit gerade die Verabschiedung eines aus der Antike stammenden Weltordnungsdenkens meint, dass die apokalyptische Sichtweise der Bibel nicht zu integrieren vermag. Und an einer solchen Repristination, Wiederholung eines solchen Denkens, hätte ich als Christ auch überhaupt kein Interesse. Also es gibt sehr konservative katholische Theologen, die das versuchen. Das muss man respektieren und die wollen damit auch etwas Gutes. Aber das scheint mir nicht der erfolgversprechende Weg zu sein. Aber wenn wir zum Beispiel an Friedrich Nietzsche denken, der Name wird jetzt vielleicht überraschen, der haut in einer Radikalität zentrale Einsichten des biblischen Menschenbildes und auch des biblischen Gottesbildes raus, die hochinteressant sind. Also wenn Nietzsche sagt, der Mensch, alles, was uns umgibt, theologisch formuliert, die ganze gefallene Schöpfung. Alles, was uns umgibt, speziell der Mensch, ist nichts anderes als seinem Wesen nach Wille zur Macht. Das entspricht dem, was Luther formuliert als der Mensch ist homo incurvatus in se, ist Sünder, ist auf sich selbst zurückgekommen. Er ist sich selbst das letzte Ziel aller seiner Handlungen. Ich habe das bei keinem Theologen deutlicher gefunden, jetzt mal abgesehen von Martin Luther, als bei Nietzsche. Das ist natürlich, das ist nicht metaphysisch, aber es holt eine zentrale Einsicht dessen ein, was wir im Alten und Neuen Testament finden. Und das nicht ohne Grund. Nietzsche ist ja in einem Pfarrhaus groß geworden. Er kannte seine Bibel und hat sie bis zum Schluss geschätzt. Also das wäre so etwas. Und für Nietzsche ist auch der Gekreuzigte eine ganz zentrale Figur. Er kann bis in die umnachteten Jahre Papiere, Texte mit Dionysos oder der Gekreuzigte unterschreiben. Aber dem müssen wir vielleicht in einem anderen Podcast mal im Detail nachgehen. Also da passiert eine ganze Menge. Wir müssen gucken, dass wir das Evangelium in einer Weise deutlich machen, die für den heutigen Menschen nachvollziehbar ist. Und diese metaphysische Gestalt, wie sie im Mittelalter dem christlichen Glauben gegeben worden ist, war eine fantastische Leistung. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel über Thomas von Aquin schreiben müssen. Da ist man einfach nur fasziniert, ob der Gelehrtheit. Aber diese Kombination von Bibel und Aristoteles hat eben auch was ganz, ganz Gefährliches an sich. Ja? Da ist immer die Frage, was dominiert was? Und die, wenn Sie das Stichwort Postmoderne nennen, die Postmoderne sagt, das zentrale Medium, über das mich Wahrheitsansprüche erreichen, ist die Erzählung, ist die Geschichte. Damit bin ich beim Neuen Testament. Sie haben mich eben gefragt, ob es vielleicht auch eine kulturelle Gestalt gibt, in der die Sühnetheologie erschienen ist, die wir zu verabschieden haben. Ich würde sagen, wenn wir aufs Neue Testament zurückkommen, dann finden wir dort eine Erzählung, die Sühnetheologie begründet. Heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie es lesen konnten oder Sie waren ja unterwegs, der Losung und Lehrtext. Im Neuen Testament aus Lukas 5, Jesus spricht den Gelähmten von seiner Sünde frei. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen dabei und regen sich auf und sagen, wer ist denn dieser, dass er sich das erlaubt? Und Jesus antwortet, auf dass ihr erkennt, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden zu vergeben, als der Bevollmächtigte Gottes. Ich sage dir zu diesem Gelähmten, stehe auf, nimm dein Bett und wandle umher. Und dann passiert das. Das ist eine Geschichte. Und wegen dieser Geschichte, wegen diesem Anspruch, hat man Jesus gekreuzigt. Das dokumentiert das Neue Testament. Die Kreuzigung ist nach 5. Mose 21, 22, Deuteronom 21, 22, also der autoritativen Urkunde für jeden Juden, der was auf sich hält, ein Fluch Gottes. Und die Jünger sind weggelaufen, weil sie dachten, Gott selbst hat mit letzter Autorität diesen Anspruch, Jesu Sünden vergeben zu können, beseitigt, verneint. Und jetzt geht die Geschichte ja weiter. Geschichte. Am dritten Tag nach der Kreuzigung wird Jesus auferweckt. Steht er auf. Und die ersten Christen haben das vor dem Hintergrund des Alten Testamentes mit Recht als einzigartige Bestätigung dieses Anspruches Jesu verstanden. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das, was ich euch sage, das ist das, was der Vater euch zu sagen hat. Ja. Was mache ich gerade? Ich erzähle eine Geschichte. Ich referiere keine Dogmen und sage, das müsst ihr glauben, sondern ich erzähle, was die ersten Christen zu der Überzeugung gebracht hat, in diesem Jesus ist Gott da und wer sich auf diesen Jesus einlässt, der darf auf diese Zusage vertrauen.
Glauben Sie, dass der moderne Mensch, oder ich würde die Frage anders stellen, das Evangelium ist ja nicht eindimensional, es beinhaltet sehr viele Dimensionen. Welche Dimension der Sühne- und Kreuzestheologie, welche Dimension vielleicht auch des Evangeliums an sich, ist eine Dimension, die der moderne oder postmoderne Mensch heutzutage am leichtesten verstehen könnte? Sie haben eben ja von diesen Geschichten gesprochen. Also die Frage wäre jetzt ganz pauschal gesagt, welche Art von Geschichte müssen wir denn erzählen, damit Leute das Evangelium wieder verstehen?
Ja, das ist vielleicht eine furchtbar banale Antwort. Also ich lese lieber Johannes 10 oder Lukas 5 als Römer 3 und 4. Hm. Das eine ist tolle Dogmatik, ja, also gut, aber maßlos überschätzt. Für das Urchristentum sind die Evangelien, vor allem das Matthäus-Evangelium, wichtig. Hm. Und wenn wir jetzt, was postmodern ist, darf man ja im Wesen nach gar nicht bestimmen, sonst würde man ja schon wieder gegen die postmoderne Wesensbestimmung machen. Ja. Das geht ja gar nicht. Aber für postmodernes Denken, Empfinden ist ja meine persönliche Geschichte und Empfindung zentral. Hm. Und dann habe ich ein ganz starkes Empfinden dafür, dass ich meine Identität nicht sichern kann. Das ist eine der zentralen Wahrnehmungen. Die Frage, wer bin ich? Und die Wahrnehmung, ich kann es doch nicht sichern. Und wenn ich sehr, sehr kritisch bin, und das sind die allermeisten Menschen, irgendwo dann doch, dann entsteht die Frage, wer kann mich denn sichern? Angesichts der Erfahrung von Scheitern, von Schuld, die ich vielleicht nach außen verdrängen kann, aber die ich ja doch habe. Und dann gehe ich hin und lese mit jemandem Johannes 4 oder Johannes 10. Und dann passiert das, was Paul Ricoeur, ist jetzt kein postmoderner Philosoph, aber jemand, der auf der Grenze zur Postmoderne philosophiert, dass er sagt, einen Text verstehen heißt sich vor einem Text verstehen. In den Text selber eintreten, sich mit einer Rolle identifizieren. Und dann bin ich diese Frau, die in flagranti ertappt worden ist. Und dann sagt Jesus mir zu, wo sind deine Ankläger? Und dann sagt er mir zu, dann verurteile auch ich dich nicht. Und wenn Sie in eine solche Geschichte reinkriechen, womöglich sogar als Primärbegegnung, dann erfahren Sie Freispruch. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich glaube, ein Kreuzchen machen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, sondern dass ich so eine Geschichte lese und diese Erfahrung mache, weil der Heilige Geist mich durch diese Geschichte hindurch anspricht. Und dann frage ich natürlich, was ist denn der Hintergrund? Warum darf ich das denn empfinden und glauben? Und dann wird Paulus wichtig und das, was ich eben rekonstruiert habe.
Das finde ich einen unglaublich interessanten Ansatz. Besonders, weil wir ja in unseren Chancenressourcen eigentlich dazu prädestiniert sind, Geschichten zu erzählen. Ich meine, wir haben mediale Freiheit wie noch nie zuvor. Mhm. Davor konnten ausgewählte einzelne Leute Geschichten an ausgewählten Plätzen erzählen. Heute kann jeder jede Geschichte zu jedem erzählen.
Ja.
Finde ich sehr, sehr interessant, diesen Ansatz zu sagen, wir müssen eigentlich wieder, wenn ich es jetzt mal kurz ausdrücken würde, wir müssen wieder Geschichtenerzähler werden. Mhm. Wir müssen eigentlich lernen, was es bedeutet, wichtige Dogmen auch der Theologie nicht noch dogmatischer zu machen, sondern lebendiger zu machen.
Ja. Also die postmoderne Philosophen oder postmoderne Mentalität sagt, wir haben Probleme mit diesem metaphysischen Wahrheitsbegriff. Ja? Mhm. Also da treten Christen auf oder eigentlich alle Formen von Fundamentalisten und sagen, das ist die Wahrheit. Das kann man heute nicht nur nicht hören, man versteht das nicht mehr. Mhm. Ja? Das ist der Punkt. Wenn wir so reden, man versteht uns nicht. Was man hört, ist ein Absolutheitsanspruch, der den anderen dominieren will. Wenn ich sage, das ist auch die Wahrheit für dich, dann fragt der andere zurück, wie kommst du dazu, so übergriffig zu formulieren? Und postmoderne Rückfragen helfen uns dazu, etwas zu entdecken, was, wie Sie eben sehr schön deutlich gemacht haben, ja eigentlich unsere ureigenste Sache ist, Geschichten zu erzählen. Jesus Christus ist kein christologisches Dogma. Das kann ich dann auch formulieren. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber in der Sache geht es um eine Geschichte. Ja, Apostelgeschichte 10 wird eine Missionspredigt von Petrus wiedergegeben. Das finde ich faszinierend. Und er erzählt, was sich unter uns zugetragen hat. Das ist die Missionspredigt. Da müssen wir wieder mehr hinkommen. Und ganz viele Menschen, die keine Christen sind, sind fasziniert von Jesus. Also Geschichten, ja, Ich würde nur dafür plädieren, nicht allzu banale. Das persönliche Zeugnis ist mir auch wichtig,
ja,
tue ich manchmal auch. Aber im Neuen Testament und im Alten stehen die entscheidenden Geschichten dran.
Mhm. Drin. Der Punkt ist für mich deswegen so interessant, weil ich vor kurzem ein Vorwort von einem Buch zu C.S. Lewis gelesen habe, von Peter Creed.
Mhm.
Und Peter Creed sagt, im Prinzip gibt es zwei verschiedene Ordnungen. Vielleicht kennen Sie auch diese Reihenfolge. Er sagt, es gibt eine Reihenfolge, es gibt die Ontologie, dann kommt die Wahrheit, dann kommt die Frage nach dem Guten und dann kommt die Frage nach dem Schönen. Das nennt er die ontologische Reihenfolge.
Mhm.
Und er sagt aber, die psychologische Reihenfolge, wie der Mensch denkt, ist, er wird nicht primär angezogen von der Ontologie oder von Wahrheit, sondern er wird primär angezogen vom Schönen, fragt sich dann, ob es gut ist und fragt sich dann, ob es wahr ist und kommt dann zur Ontologie. Das ist ja eigentlich etwas, was Geschichten auch machen, oder?
Ja.
Sie ermöglichen unbedingt einen Zugang zu Wahrheit, aber über den psychologischen Zugang.
Ja. Wir reden, ja, bitte.
Also für mich wäre hier dann die Frage, ganz banal gestellt, müssen wir einfach besser darin werden, das Schöne der Kreuzestheologie darzustellen? Oder müssen wir lernen, die Geschichte des Kreuzes besser zu erzählen?
Ich glaube, wir müssen lernen, sie überhaupt zu erzählen.
Hm.
Ja. Also wir kommen ja, das weiß ich als Philosoph vielleicht besser als viele Theologen, wir kommen ja von einer philosophischen Voraussetzung her. Wir kommen aus dem 16. Descartes, 17. Leibniz, Spinoza, 18. Kant. Wir kommen aus einer rationalistischen Tradition.
Hm.
Die prägt uns bis in den Kern. Und diese rationalistische Tradition sagt uns, nur das ist wirklich gut und gültig, was du allgemein abstrakt mit den Mitteln der Vernunft beweisen kannst. Das Geschichtliche, das Historische ist immer kontingent, ist zufällig, hat keine absolute Gültigkeit in sich.
Hm.
Und an der Stelle sind große Teile der Theologie im 18. Jahrhundert eben auch dieser rationalistischen Vorentscheidung gefolgt. Kant ist einer der protestantischen Kirchenväter. Selbst da, wo man ihm nicht gefolgt ist, hat man sich ihm gegenüber dann auch definiert. Und das gilt es rückgängig zu machen. Das halte ich für absolut wichtig. Und zu entdecken, und das ist tatsächlich jetzt eben auch ein starker Zweig modernen, postmodernen Philosophierens, dass die Geschichte das Medium der Wahrheit ist.
Hm.
Hegel hat das noch gewusst. Ich plädiere jetzt nicht dafür, dieses Systemdenken zu erneuern, aber bei ihm ist noch eine Ahnung davon da, dass der Geist Gottes sich durch die Geschichte hindurch manifestiert. Ja.
Hm.
Also, und dann haben Sie von der Schönheit gesprochen, finde ich sehr schön. Wobei die Ästhetik ist ja immer auch etwas Subjektives.
Hm, ja.
Aber wenn ich ein glaubwürdiger Mensch bin und sage, boah, dieser Jesus fasziniert mich und er hilft mir unglaublich weiter. Es hilft mir weiter, wenn ich diese Geschichten lese. Die haben mich durchgetragen durch diese und jene Situation.
Hm.
Wenn Sie das unter Ästhetik verstehen, dann käme es genau darauf an. Und die schöne Hierarchie, die Sie eben geschildert haben, will ich auch noch aufnehmen. Natürlich argumentieren wir beide im Moment missionarisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja?
Mhm.
Es geht nicht darum zu sagen, es ist egal, ob Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht. Sondern es geht darum zu fragen, wie finden wir einen Zugang zu den Menschen.
Ja.
Und wenn sie dann angesprochen sind, dann ist natürlich die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Und dann wird man wahrscheinlich auch an den traditionellen Antworten nicht vorbeikommen und sagen, er war mit Sicherheit mehr als ein Mensch. Ja? Und dann, ja, wie denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann komme ich schon auch in die Nähe dieser traditionellen metaphysischen Kategorien.
Hm.
Aber dann erst. Und ich mache keine Bibelwoche oder missionarische Veranstaltung, wo ich die Leute aufrufe, anzuerkennen, dass Jesus sowohl Gott wie auch Mensch ist. Wieso sollen sie das glauben? Ja,
ja. Hm. Ja, vielleicht haben wir noch nicht ganz verstanden, dass wir das Potenzial der Medien eben nicht nur nutzen können, um eine Botschaft zu vermitteln,
yeah,
sondern um auch in die Geschichte unserer Zeit hineinzureden. Das ist ja auch ein Phänomen. Ich glaube, darüber könnten wir uns auch noch Stunden unterhalten, über die Frage auch, welche Geschichte erzählt unsere heutige Zeit überhaupt? Haben wir so etwas wie ein Narrativ in unserer Zeit? Haben wir eine Geschichte, in die wir hineinkommen könnten?
Ja.
Aber was auch immer diese Geschichte ist, ich denke, Geschichten müssen ja auch immer in eine Geschichte hineingesprochen werden. Heißt das, oder für mich würde das bedeuten, wir müssen auch lernen, unsere Zeit zu verstehen.
Natürlich.
Wir müssen lernen, unsere Gesellschaft zu verstehen.
Mhm.
Aber das klingt für mich nach sehr, sehr viel Arbeit, was wir jetzt erarbeitet haben. Was wir zu tun haben, um das alles zu schaffen.
Ja.
Eine effektive Kreuzestheologie wieder zu vermitteln. Ist das so viel Arbeit oder Nö. Kommt das mir nur so vor?
Nö, ich glaube, wir brauchen nur das Neue Testament zu erzählen.
Mhm.
Also ich kann ja nicht erwarten davon, dass alle Philosophie und Theologie studieren, bevor sie dann rausgehen.
Aber
im Kern geht es darum, was wir machen, ist ja eine Metaebene, dass man über etwas nachdenkt. Wenn ich aber wirklich den Anspruch habe, andere Menschen, die fundierte Einwände gegen den christlichen Glauben haben, erreichen zu wollen, dann bin ich wirklich gefordert. Und dann muss ich mir auch Mühe geben. Und an der Stelle muss man dann auch vielen frommen Freunden sagen, ihr macht es euch zu einfach.
Hm.
Wenn ihr einfach sagt, ich hau jetzt ein paar Sätze raus, die Mitte des christlichen Glaubens wiedergeben und ich erwarte jetzt von meinem Nächsten, dass er das glaubt, das ist lieblos. Und da machen wir uns tatsächlich an unseren Zeitgenossen auch schuldig.
Hm.
Paulus hat es anders gemacht, 1. Korinther 9. Ich bin allen alles geworden, bis hin zu einer unglaublichen Flexibilität im Denken.
Ja, wir lieben ja als Apologeten auch die Stelle Apostelgeschichte 17, wo er am Areopag ist und auch da macht er das ja, ne? diesen kulturellen Faktor erstmal zu erkennen, den kulturellen Rahmen zu erkennen und dort hineinzusprechen. Auch wenn manche Theologen vielleicht sagen würden, naja, also dieser leere Altar wurde jetzt ja nicht für Jesus Christus gebaut. Das ist ja nicht so ganz richtig, was er da sagt. Aber er nutzt es.
Nein, aber dem Einwand würde ich auch nicht zustimmen.
Hm.
Sondern, also wenn wir uns das religionsgeschichtlich anschauen, ist dieser Altar ein Ausdruck von stoischer Gottesangst, Gottesfurcht, wirklich Furcht. Man hat ganz viele Altäre für alle möglichen Götter, die man kennt. Und weil man die Angst hat, dass man nicht alle Götter berücksichtigt hat und irgendwann einen der Zorn Gottes trifft, wird da einer gebaut für den unbekannten Gott. Und genau in diese Lücke, dass Gott womöglich unbekannt ist, geht Paulus an der Stelle rein.
Ja.
Apostelgeschichte 17, auch für mich ein Lieblingskapitel. Der Paulus sagt da ja Dinge, die würden wir heute nicht auf einer Kanzel zu sagen wagen. In ihm leben, weben und sind wir. Ja?
Hm.
Also stoische und Philosophie, epikureische Philosophie kommt vor, Plutarch kommt vor. Wird einfach zitiert, Arad. Hm. Ja? Und Paulus holt seine Leute da ab. Er riskiert allerdings auch den Widerspruch. Er nennt zwar nicht den Namen Jesu, aber er kommt auf der Auferstehung zu sprechen und dann ist ein Großteil weg. Also das gehört auch dazu, dass wir, wenn es drauf ankommt, dieses Zeugnis dann nicht vergessen.
Hm.
Ja.
Ja, ich glaube natürlich, wir haben jetzt hier in dieser Folge nicht das Problem der postmodernen Kirche gelöst, ja, war ja auch nicht der Anspruch.
Hm.
Aber vielleicht sind diese Gedanken für diejenigen, die das jetzt gehört haben oder gesehen haben, eine Hilfe. Ich fand es sehr interessant und hilfreich, Ihre Gedanken zu hören. Also vielen, vielen Dank für die Zeit in dieser Folge. Ich wünsche jedem, der diese Folge hier geschaut hat oder gehört hat, dass er das Verstandene und Gehörte reflektieren kann, dass wir mutig sind, Geschichtenerzähler zu werden, das nehme ich so für mich mit, dass wir liebevoll sind und sagen, wir wollen auch, dass der andere das versteht und gleichzeitig dazu zu stehen, das Neue Testament herzunehmen, wir müssen es nicht neu erfinden und wir dürfen das nehmen und daran glauben, dass das die Geschichte ist, die auch noch heute Kraft hat. Wer noch mehr von Professor Hempelmann hören oder sehen möchte, wir verlinken einige Materialien hier bei uns, das heißt, da könnt ihr gerne in die Beschreibung gucken. Unter anderem ein Podcast, Mindmaps heißt der Podcast. Und da könnt ihr gerne auch reinhören oder auch weitere Materialien, die wir hier verlinkt haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bis dann. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.